es ist keine Predigt, was ich jetzt vorhabe, sondern eine Ansammlung von Gedanken, die ich mir gestern und heute früh aufgeschrieben hatte und auch, ich denke, ein ganzes Stück auch dafür gebetet hatte. Weil einfach ein Stück ein Statement dazu geben, zu dem, was der Axel gepredigt hat, die letzten beiden Wochen. Zuerst zu der Predigt vom Ostersonntag, die wir auch, denke ich, inzwischen alle in unseren Jobsgruppen gehört hatten. Ein Statement von mir ist, dass ich sage, als ein Mitältester, das ist wirklich Gottes Wort für uns als Gemeinde. Und ich stehe genauso dafür zu dem, was der Axel gepredigt und gesprochen hat und sehe diese Sachen 100% genauso. Mir ist es nicht in dieser Klarheit deutlich geworden, aber ich möchte euch sagen, als Mitältester stehe dazu genauso. Es ist unser Problem, worauf uns Gott aufmerksam macht, und es ist unsere Aufgabe jetzt, damit umzugehen, dass wir das nicht auf diese Art und Weise hören und sagen, ui, das hat ja wieder mal gezwickt und jetzt tun wir Buße, Gott sei Dank haben wir das Ding jetzt wieder los und machen weiter wie vorher. Gott lässt uns an dieser Stelle, und möge das so sein, nicht in Ruhe, bis wir wirklich tatsächlich umgekehrt sind mit unserem Verhalten. Und das ist auch mein Gebet gewesen, ehrlich, und ich weiß, dass das auch ein Risiko in sich birgt, auch für mich selbst, zu sagen, Herr, lass uns hier bitte nicht in Ruhe, bis du einschätzt, dass wir an dieser Stelle umgekehrt sind, unsere Beziehungen untereinander im Licht sind und du wieder Raum nehmen kannst unter uns. Das habe ich mehrmals ernsthaft zu Gott gebetet und deswegen nehmen wir das Thema auch auf in unseren Gottesdiensten, in unseren Jobsgruppen, in unseren Versammlungen, weil wir in letzter Zeit einfach in der Gefahr waren, dass wir solche Sachen gehört haben. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass Gott uns zur Umkehr ruft als Gemeinde. Und ich denke, wir haben es drauf gehabt, zu sagen, ja, ich will das. Und in unserem Alltag die Situationen nicht mit Gottes Wort gegenübergestellt. Wir haben einfach unser alltägliches Leben nicht dem gegenübergestellt, was wir tatsächlich Gott gegenüber gesagt haben. Und damit hat sich in unserem Herzen, im Grunde unseres Wesens, an manchen Stellen nichts verändert gehabt und ist weitergewachsen und weitergewachsen und hat diese Sachen hervorgebracht, die in letzter Zeit unter uns offenbar geworden sind. An zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, an Mangel von Suchen nach Gott und den daraus folgenden Dingen, dass der Teufel unter uns Raum nehmen konnte. Und das kriegen wir weg, indem wir anfangen, Gottes Wort zu tun. Das ist ein Punkt. Und als Anfang zu dem, was ich so auf dem Herzen habe, will ich sagen, aus dem Hebräer 12, da steht ab Vers 4, da steht, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht, mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigen uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Ich denke, wir finden uns da wieder, wenn in meinem Leben etwas konfrontiert wird, was nicht richtig ist, muss ich zugeben, das fühlt sich nicht gut an. Und da kommt eine Emotion, wo man sagt, oh, schade, nicht geschafft. Oder, na, stimmt denn das wirklich? Oder, na, so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht. Oder, was es da verschiedene Ausflüchte unserer Seele gibt. Oder ich fühle mich beleidigt. Was es auch immer sein mag, unsere Seele ist schnell auf eine Konfrontation mit der Heilige Geist, wo der Heilige Geist mich mit etwas konfrontiert, was er verändert haben möchte, ist meine Seele und ich denke auch unsere Seele schnell dem auf die verschiedenste Art auszuweichen. Und im Wort Gottes finden wir das wieder. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Und es steht, glaube ich, nicht umsonst, es scheint so zu sein. Was wir jetzt im Moment erleben und was Gott durch die Predigt vom Axel unter uns anfängt anzurühren, ist ein absoluter Gnadenerweis Gottes, dass er uns nicht in diesen Dingen in dem Glauben lässt, es wäre alles in Ordnung. Und das macht mich im tiefsten Grunde froh, dass Gott uns nicht in dem Glauben lässt, es ist alles schön, es ist alles gut, es ist alles richtig und es ist gar nicht so. Und ich bin dir da auch dankbar, Axel, das will ich auch mal persönlich so sagen, für das, was du geredet und gepredigt hast, für das, was du da auch an Zorn aus der Finsternis auf dich genommen hast, das ist wirklich ein Reden Gottes zu uns und es ist Gnade, dass wir das so deutlich gesagt bekommen. Ich habe bei mir selber gemerkt, ich bin, durch das viele Hören von Gottes Wort, ist man so viel gewöhnt zu hören. Wir sind so viel gewöhnt, Wahrheit aus Gottes Wort zu hören und wir haben es hingekriegt und es ist einfach eine Tatsache, glaube ich, die ich auch an mir selber zum Teil beobachtet habe, dass ich dachte, jawohl, das ist so. Und es verbindet sich nicht mit meinen täglichen, konkreten Entscheidungen. Zum Beispiel, wie ich meine Zeit verbringe, was der Axel jetzt letzten Sonntag angesprochen hat, wie viel Zeit gucke ich Sachen im Internet an, wie viel Zeit lese ich in Gottes Wort, wie viel Intensität beschäftige ich mich mit was. Das ist einfach, an dieser Stelle fängt es ja an, überhaupt konkret zu werden. Und ich kenne das auch von mir selber, wir sind relativ schnell dabei zu sagen, jawohl, Gott muss an erster Stelle stehen. Und wir wissen das und wir tun es nicht. Und das ist das, was der Heilige Geist unter uns verändern möchte und was auch dran ist. Ich wiederhole ja letzten Endes das, was der Axel da letzten Sonntag gepredigt hat in diesem Bereich, wo er davon sprach, dass wir Gottes Wort anfangen müssen, so zu lesen, zu sagen, Herr, es ist dein Wort und das sprichst du zu mir. Und umkehren müssen davon zu sagen, ich habe jetzt meine Pflicht getan, jetzt kann ich mich gut fühlen. Weil wir da letzten Endes mitbekommen, unsere Pflicht können wir nicht tun, wenn es unsere Motivation ist, unsere Pflicht zu tun. Irgendwann wird es uns dann öde und wir haben dann am Ende doch keine Lust mehr, an Gottes Wort zu lesen. Und ich möchte denen absolut zustimmen oder einstimmen sagen und habe auch für mich selber gesagt, Herr, ich möchte das nicht und ich möchte Gottes Wort so lesen, als dein Reden zu mir. Und ich glaube, das ist einfach ganz ein zentraler Punkt von uns, FCG Zwickau, dass wir uns als die kennen, die besser sind als andere, die fortschrittlicher sind als andere auf geistlichem Gebiet. Und das mag schon auch so sein. Aber wir sind es nicht aufgrund dessen, dass wir das von uns halten, sondern nur dann, wenn tatsächlich Gottes Wort unser Herz verändert und es tatsächlich für uns Maßstab ist. Und wir sind es nicht deswegen, wir sind nicht vor Gott wohlgefällig, weil andere noch weniger wohlgefällig sind als wir. Wir sind nur dann vor Gott wohlgefällig, wenn wir eben tatsächlich ihm gefallen, was ihm gefällt. Und was Gott mit uns gerade tut, glaube ich, ist Erziehung. Ich glaube, wenn man hier das Wort Züchtigung ist im besten Sinne Erziehung, indem er einfach Dinge konfrontiert und sagt, so ist es nicht richtig und so kannst du das nicht machen. So wie ich zu meinem Kind sage an der Stelle, so ist es nicht richtig und so kannst du das nicht machen. Und wenn du das trotzdem so machen willst, dann dulde ich das nicht. Und wenn du das trotzdem noch versuchst, hat das Konsequenzen. Das ist ja ein normaler Vorgang von Erziehung. Und das ist das, was Gott eben gerade zur Zeit mit uns tut. Und da möchte ich uns wirklich ermutigen und sagen, das ist richtig. Das ist von ihm. Das ist Gottes Liebe. Er kann es aus Liebe nicht angucken, wenn das, wofür er uns eigentlich bestimmt hat, in unserem Leben nicht passiert. Und wenn das, wofür er uns als Gemeinde bestimmt hat, nicht zustande käme. Er bringt es nicht übers Herz. Das ist seine Motivation zu sagen, Leute, so nicht. Kehrt um. Gut, ein weiteres Wort, was ich auf dem Herzen habe, ist auch eine Wiederholung aus dem Epheserbrief. Im Epheser 4, besonders Vers 25, habe ich mir notiert. Da steht, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Ich meine, das ist dieser Kernsatz vom Hartwisch, der der Schlüssel dafür ist, wovon Gott uns zur Umkehr ruft. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und ich möchte besonders auf den Vers 25 eine Betonung legen. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Der Impuls kam mir aus unserem Leitertreffen, wo der Axel davon sprach, dass wir uns auch angewöhnt haben, einfach aus Gründen von Freundschaft einfach Dinge einander nicht zu sagen, wo wir sagen, Mensch, eigentlich spüre ich an der Stelle, gehst du an dem vorbei, was Gott in deinem Leben hat. Ich müsste dich eigentlich darauf aufmerksam machen, aber solltest du darauf nicht wirklich freundlich reagieren können, bin ich lieber still. Sowas gibt's auch unter uns. Und ich habe das verbunden mit dem Vers aus Hebräer, aus dem Hebräerbrief im Kapitel 10, Vers 24 und 25. Also dieser Vers aus Epheser 4, Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, den bringe ich in Verbindung mit dem Wort aus Hebräer 10, Vers 24 und 25. Da steht, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ich glaube, nach dem Seminar mit Hartwig können wir klarer sehen, dass der Tag von dem Kommen von Jesus näher herannaht. Er kommt auf uns zu. Wie ein D-Zug, der auf der Schiene ist und fährt. Praktisch dieser Ablauf, dass Jesus wiederkommt, ist im Gange. Dieser Zug fährt. Und er kommt bei uns an, indem Jesus wiederkommt. Dieser Vorgang ist jetzt im Gange. Die Wiederkunft Jesu ist im Gang. Der Countdown dafür läuft, schon seitdem die Apostel darüber gepredigt haben. Also wir sind sicher und wir haben die Sicherheit, all das, was Gottes Wort auch in Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu gesagt hat und schreibt, ist im Gange. Es passiert. Es ist unausweichlich, es kommt. Und deswegen steht hier als Motivation, dass wir den Tag herannahen sehen. Ich glaube, wir können jetzt etwas mehr davon sehen, dass der Tag des Kommens von Jesus kommt, tatsächlich kommt. Nach dem Seminar, was der Hartwig hier auch bei uns gehalten hat. Und deswegen lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und wir kennen das in der Betonung, dass wir uns einander Mut machen sollen, einander lieb zu haben. Und das ist richtig. Und wie das der Axel schon letzte Woche, glaube ich, gesagt hat, es wird uns aber nur dann möglich sein, wenn unsere Liebe zu Gott zunimmt. Wir haben einfach Charaktereigenschaften an uns, dass wir uns nicht von Grund auf alle sympathisch sind, aufgrund menschlicher Sympathie. Das ist ein Fakt. Das ist Tatsache. Und wenn wir auf dieser Ebene versuchen würden, uns zur Liebe untereinander anzureizen, würden wir scheitern, wie wir gescheitert waren an manchen Stellen. Wenn wir aber das Wort so nehmen und sagen, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, das heißt, dass wir uns einander Mut machen und auch ermahnende Hinweise geben, Gott zu lieben an erster Stelle, dann erfüllen wir dieses Wort. Ich glaube, dieses Wort hat auch die Dimension, dass wir dazu verpflichtet sind, uns miteinander aufzuhelfen, zu sagen, steht Gott bei dir an erster Stelle? Denk mal drüber nach. Ich habe so Bedenken, dass die eine oder andere Sache vielleicht doch einen zu großen Stellenwert hat in deinem Leben. Aus der Motivation heraus, dass wir diese Hilfe einander brauchen, uns dazu zu ermutigen, Jesus an erster Stelle zu haben, dass er uns eben tatsächlich regiert. An der Stelle möchte ich auch persönlich sein und euch bitten, mir zu sagen, wenn ihr seht, Jesus ist in dem Bereich von deinem Leben nicht an erster Stelle. Ich bitte euch, mir persönlich das zu sagen. Wenn ihr seht, In meiner Familie sind Sachen nicht so, wie Gott sie haben möchte. Sagt es mir bitte. Ich weiß, dass das so sein wird. Und ich weiß auch, dass das nicht immer ich da gleich sofort jubeln werde. Aber ich bitte euch, sagt mir das, wenn ihr Dinge seht, wo Jesus nicht Herr ist in meinem Leben. Dann ermutigt und ermuntert mich, ermahnt mich und sagt, ja, komm, pass auf. An dieser Stelle regiert Jesus nicht. Und ich denke, dass Gott das will, oder das steht unmissverständlich hier in seinem Wort. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, anzuspornen, Mut zu machen. Auf die verschiedenste Art und Weise. Und das hängt zusammen mit diesem Wort aus dem Epheserbrief im Kapitel 4. Im Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Und ein Aspekt davon ist, dass wir uns auch nicht gegenseitig voreinander entschuldigen von Dingen, wo wir letzten Endes wissen, dass sie Gott gar nicht gefallen. Sondern den Mut haben und auch den Liebesdienst und uns einander erweisen und sagen, du, pass auf, ist das so richtig gut für dich? Denk mal drüber nach, ob das so gut passt, ob das deinem Leben mit Jesus wirklich dient, was du da gerade vorhast. Stattdessen, glaube ich, sind wir schnell bei der Sache, und das kenne ich auch von mir, zu sagen, ach ja, ist okay, klar, fetz doch, mach das ruhig und so. Und tief innerlich haben wir so ein leises, ganz leises Reden vom Heiligen Geist und sagen, also eigentlich finde ich, das passt nicht, aber wenn ich das jetzt sage, wer weiß, wie das ankommt. Und ich kenne das von mir auch. Und ich denke, dass das einfach dazugehört, dass wir dort lernen, uns auf die Weise zu lieben, dass wir sagen, dass wir eben dem ganz leisen Gedanken Raum geben und ohne jetzt jemanden was überzubraten sagen, denk mal drüber nach, ob das so gut für dein Leben mit Gott ist, was du da jetzt vorhast. Überleg mal, welchen Stellenwert das hat. Oder eben wirklich mit natürlich sanften und liebevollen Worten uns dort helfen. Ich gehe mal davon aus, dass wir wollen, dass Jesus in unserem Leben regiert. Und dass es keinen unter uns gibt, der sagt, ich will nicht, dass Jesus in meinem Leben regiert. Und wir brauchen einfach das Aufeinander aufmerksam machen in unserem alltäglichen Leben, in unseren kleinen Entscheidungen. Ist Jesus Herr in deinem Leben? Hast du Zeit mit Gottes Wort? Hast du Zeit zum Beten? Hat Jesus bei dir regiert? Wenn nicht, komm, ich ermutige dich. Nimm's wieder in Angriff. Hab Mut, eine Entscheidung so zu treffen, dass Jesus wirklich regiert. Hab Mut, eine Sache wegzulassen, wenn du merkst, die Zeit geht dir dafür flöten, für die Gemeinschaft mit Gott. Diese Sensibilität füreinander, glaube ich, gehört dazu, zu Taten von Umkehr, dass wir anfangen, Dinge anders zu tun als Gemeinde. Und nicht mit der Haltung, ich habe jetzt durch die ganzen Predigten gesehen und gemerkt, was bei dir verkehrt ist, das, glaube ich, muss dir jetzt mal gesagt werden, sondern mit der Haltung, ich möchte, dass ich gewarnt werde, wenn ich in die schiefe Richtung komme. Und das ist meine Motivation, auch dir zu helfen, zu sagen, komm, denk mal drüber nach, ist das so richtig? Dient das deinem Leben mit Gott? Weil ja alleine Jesus Herr und Haupt seiner Gemeinde ist. Und nur wenn er Herr ist, leitet er seine Gemeinde. Tun wir letzten Endes, was wir in unserem inneren, seelischen, alten Menschen wollen, regiert er nicht. Also Epheser 4, Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Oder wie das der Axel auch letztlich gesagt hat, wir sind füreinander verantwortlich. Das ist ein Lernfeld für mich. Ich bin relativ schnell bei der Sache zu sagen, na gut, ich sehe das anders, aber wenn du das so siehst, wär glücklich damit. Und das ist Humanismus. Humanismus hat gesagt, jeder soll nach seiner Fasson seelisch werden. Und ich habe das bei mir selber entdeckt, das ist Fakt. Da bin ich geneigt dazu, so zu denken. Bin auch geneigt dazu, so zu handeln und auch in Gesprächen so zu sein. Und das ist falsch. Das dient nicht dem Ziel von Jesus. Hier steht, wir sind untereinander Glieder. Wir sind füreinander dafür verantwortlich, dass wir gemeinsam unserem Herrn nachfolgen. Und dazu sind wir Glieder. Dazu haben wir uns einander, dass wir uns einander anschieben, sagen, komm, lese mal im Wort. Guck mal. Guck mal für die Situation. Was denkt Jesus dazu? Und wo hier steht, im Epheserbrief, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Oder kein schlechtes Wort komme aus eurem Mund. Sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung. damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus Jesus euch vergeben hat. Ich möchte auch nochmal auf den Vers 32 aus diesem Aspekt heraus eingehen. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ich kenne die Gefahr, die darin besteht, mitleidig zu sein auf eine falsche Art und Weise, indem ich jemanden bedauere für die schlechte Situation, in der er ist, ohne ihm den wahren Ausweg zu zeigen, zu sagen, der Ausweg für deine Sache ist bei dem, was Gott für dich hat. Und wenn du an der Stelle umkehrst, dann bekommst du einen Ausweg. Das ist wirkliches Mitleiden, weil ich dann jemanden die Wahrheit, durch die Wahrheit den Weg in die Freiheit zeige. Wenn ich jemanden mein Bedauern zeige für das, wo es ihm schlecht geht aufgrund seiner falschen Entscheidungen, dann ist das nicht das biblische Mitleid. Ich nehme den Schmerz mit auf mich. Ich spüre mit, wie weh das tut, an der Stelle zu stehen. Und dann sage ich, komm, der Ausweg ist bei dem, was Jesus als Wahrheit gegeben hat. Lass uns dorthin gehen, wo die Wahrheit ist. Ja, das war ein Aspekt. Und ein weiterer Vers, der auch in diese Richtung eine Betonung hat, ist im 1. Johannesbrief im Kapitel 3, Vers 18. 1. Johannes 3, Vers 18. Da steht, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Also Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und dieses Wort bezieht sich auch zuallererst auf unsere Liebe zu Gott. Lasst uns also nicht Gott oder in unserer Liebe zu Gott nicht da stehen bleiben, dass wir das mit Worten tun, sondern in Tat und Wahrheit. Also Tatsachen schaffen in unserem Leben, die unsere Liebe zu Gott ausdrücken. Das ist das, was Gott möchte. Taten tun. Eine Tat, die ich tue, ist, dass ich ihn suche im Gebet. Eine Tat, die ich tue, ist, dass ich ihn anbete und lobe. Eine Tat, die ich tue, ist, dass ich sage, Herr, ich bringe dir meine Ehrerbietung und meinen Respekt dadurch, dass ich dein Wort lese, dass ich mir Zeit nehme für dich. Wenn ich mit jemandem, einem Menschen irgendwie Gemeinschaft haben möchte oder ihn auch schätze, dann zeige ich das dadurch, dass ich mit ihm Zeit verbringen möchte. Und unsere Wertschätzung Gott gegenüber, unsere Ehrerbietung, zeigen wir, indem wir sagen, ich nehme mir Zeit für dich. Und an der Stelle können wir recht praktisch für uns selber feststellen, welcher Sache in meinem Leben gebe ich die meiste Ehre. Das ist die, der ich die meiste frei verfügbare Zeit gebe. Dieser Sache gebe ich die meiste Ehre in meinem Leben. Und ist ein praktischer Anhaltspunkt zu sagen, hat Jesus Ehre in mir? Gebe ich ihm die Wertschätzung, indem ich Zeit mit seinem Wort verbringe? Ehre ich ihn dadurch? Und es geht noch weiter eben, die Taten sind auch das, was wir durch Jesus tun sollen. Also das Wort, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit, bezieht sich zuerst auf unsere Beziehung zu Gott und dann natürlich auf unsere Beziehung zu untereinander, dass wir eben tatsächlich vergeben tun. Nicht sagen, ja, das ist richtig, das ist gut, dass wir einander das vergeben, wo ich verletzt worden bin. Dort sagt Jesus auch, lasst uns nicht mit diesen Worten lieben, sondern mit der Tat. Also ich vergebe durch meine Tat des Vergebens. Dann habe ich das getan und liebe Gott durch meine Tat. Und ich sehe danach in der Situation, was ist hier wahr? Was ist deine Wahrheit, Jesus, für mich selbst? Wie siehst du mich? Wie siehst du mein Leben? Das ist Wahrheit. Ich nehme mal noch einen kurzen Ausflug in den Markus, ins Markus-Evangelium. Und zwar, da steht ein Vergleich, den Jesus gepredigt hat. Ich denke, das sollte bekannt sein. Und er hat einen Vergleich gesprochen davon, dass jemand Samen ausgesät hat, Samenkörner, und die fielen zum Teil auf den Weg, zum Teil auf steinigen Boden, zum Teil auf Boden, wo Dorngestrüpp wachsen konnte, und zum Teil auf guten, tief umgegrabenen Boden. Und ich habe nur, natürlich ist uns bekannt, was das bedeutet. Jesus hat es selbst erklärt. Dort, wo ein Herz ist, wo das auf einen Felsen fällt, das Samenkorn, da ist gar keine Empfänglichkeit für Gott da. Da kommt der Teufel und nimmt das auch gleich wieder raus und es hat keine Wirkung hinterlassen. Dann gibt es die, wo man sofort sagt, jawohl, das ist klasse, was du sagst, Herr, das tue ich. Und man fängt Schritte an, darin zu gehen. Das sind die, die Jesus damit vergleicht, wo das unter Steinige gesät ist. Und sobald es anfängt, an der Stelle schwierig zu werden, dann hauen sie Sack. Mal auf Deutsch gesagt. Das sind die, die keine tiefere Verwurzelung in Jesus haben, die an der Stelle, wo es schwierig wird, Sack hauen mit Nachfolge. Und ich denke, da finden wir uns schon mal zum Teil wieder. Weil wenn Nachfolge anfängt, mich was konkret zu kosten, dann bin ich jedenfalls geneigt, davor auszuweichen. Und das ist das, wo Jesus das damit vergleicht. Das sind die, die auf das Felsige gesät sind. Er legt das aus und bezeichnet das, die, wenn sie das Wort hören, es zugleich mit Freuden aufnehmen und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich zugleich oder nehmen Anstoß, ziehen nicht durch. Und es gibt viele Alltagssituationen, wo Gottes Wort von uns eine unbequeme Entscheidung herausfordert. Und an der Stelle sollen wir davon wegkommen, dass wir dann sagen, dann einknicken und uns der Sache beugen, die Gottes Wort gar nicht will, sondern sagen, ja, ich werde das tun, was du gesagt hast. Das widerspiegelt ein Stück das, Gottes Wort hören und sagen ja und bejahen und am Ende doch nicht tun. Dann gibt's die ganze Geschichte, die uns sehr gut bekannt ist. Und andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Das ist diese typische Geschichte in unserer Gesellschaft, dass einfach so viele Dinge zu tun sind und so viele Sachen uns die Zeit wegnehmen und zubauen und Gottes Wort daran gehindert wird, in unserem Leben zur Tat zu kommen, weil es durch unser Alltagsgetriebe erstickt wird. Und dann gibt es die, steht, und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Und erinnert ihr euch daran, dass Jesus einen anderen Vergleich macht von jemandem, der ein Haus baute. Eine stellt es einfach auf den Boden hin, und da ist in dieser Gegend sandig und ein Unwetter kommt und das Haus reißt es weg. Und ein anderer grub und vertiefte und gründete das Haus auf den Felsen. Ich glaube, der geistliche Inhalt davon ist das gleiche. Der gute Ackerboden und derjenige, der sein Haus auf Felsen runtergegraben hat und das auf ein festes Fundament gegründet hat, ist von der Aussage her das gleiche. Und bei dem Vergleich, wo Jesus davon spricht, von dem, der sein Hausfundament so weit ausgegraben hat, bis unten der Felsen zutage getreten ist, er sagt, das sind die, die mein Wort hören und tun. Und in dem Vergleich glaube ich, dass der gute umgegrabene Boden ist dieser Boden, wo man das Wort Gottes hört und dann tut. Damit grabe ich um. Ich glaube, der geistliche Inhalt von beiden ist sehr ähnlich. Wenn ich umgraben, was Jesus mit graben und vertiefen meinte, um ein Haus auf dem Felsenfundament zu stellen, sagt er wörtlich, dass wer mein Wort hört und tut, das ist der, der sein Haus auf den Felsen stellt. Und ich glaube, das gleiche Wort gilt auch dafür, wer mein Wort hört und tut, das ist der, der den guten Boden hat, aus dem mein Wort heraus Frucht bringen kann. Deswegen, was wir gehört haben, ich möchte sogar dazu ermutigen, das nochmal nachzuhören, es sind Sachen, wo wir einfach dem selber einen Kampf ansagen müssen, ja, ich habe es gehört und ich finde das gut und das ist super, preis dem Herrn, und dann bewegt sich in mir nichts. Dieser Mentalität müssen wir den Kampf ansagen und ich würde sogar empfehlen, hört euch das ab und zu mal an Und ich mir auch. Weil es einfach der Heilige Geist zu uns spricht und etwas Neues beginnen soll und muss für uns. Durch das Tun von dem, was Gott uns gesagt hat. So, das war das, was ich so auf dem Herzen hatte.
Ich hatte den Herrn gefragt, wie er uns sieht im Moment und gebetet, dass er durch sein Wort zu mir spricht. Und ich möchte eine Passage lesen aus Jeremia 13. Das ist Jeremia 13, Vers 1. So hat der Herr zu mir gesprochen: Geh und kaufe dir einen leinernen Hüftschurz und lege ihn um deine Hüften, aber ins Wasser sollst du ihn nicht bringen. Und ich kaufte den Hüftschurz nach dem Wort des Herrn und legte ihn um meine Hüften. Und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal: Nimm den Hüftschurz, den du gekauft hast, der um deine Hüften ist, und mach dich auf, geh an den Euphrat und verbirg ihn dort in einer Felsspalte. Da ging ich hin und verbarg ihn am Euphrat, wie der Herr mir geboten hatte. Und es geschah am Ende von vielen Tagen, da sprach der Herr zu mir: Mach dich auf, geh an den Euphrat und hole von dort den Hüftschurz, denn dort zu verbergen ich dir geboten habe. Da ging ich an den Euphrat und grub und nahm den Hüftschurz von der Stelle, wo ich ihn verborgen hatte. Und siehe, der Hüftschurz war verdorben und taugte zu gar nichts mehr. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: So spricht der Herr, so werde ich den Hochmut Judas und den großen Hochmut Jerusalems verderben. Dieses böse Volk, das sich weigert, meine Worte zu hören, das da lebt in der Verstocktheit seines Herzens und anderen Göttern nachläuft, um ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Es soll werden wie dieser Hüftschurz, der zu gar nichts taugt. Denn ebenso wie der Hüftschurz sich an die Hüften eines Mannes anschließt, so hatte ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich angeschlossen, spricht der Herr, damit sie mir zum Volk und zum Ruhm und zum Preis und zum Schmuck seien, aber sie haben nicht gehört. Wer diese Passage kennt, weiß, dass die Verse danach dann noch viel extremer werden. Und Gott spricht dann noch durch den Jeremia gut 10, 15 Verse echte Drohungen aus. Worauf es mir ankommt, ist die Passage, dass das der Plan Gottes ist und dass das seinem Willen entspricht, dass wir als sein Volk ganz eng an ihm angeschlossen sind, wie ein Hüftschurz die Hüften eines Mannes umschließt. Das ist der Plan Gottes. Und dazu ruft uns Gott in diese enge, innige Beziehung zu ihm. Und ich glaube, dass wir in Probleme gekommen sind, auch untereinander, weil wir in unserer Beziehung zum Herrn lau geworden sind und weil diese Beziehung nicht mehr so eng war. Also wer meint, er verkraftet das, kann das gerne selber weiterlesen, bitte nicht jetzt, bitte hört mir weiter zu. Aber wie Gott darüber denkt, wenn sein Volk sich weigert, das zu hören, und wenn sein Volk gegen diese Ansage von ihm die Brust rausdrückt, das ist sehr, sehr krass. Dieser Hüftschurz ist also irgendwo sinnlos und er taugt zu nichts mehr, wenn er nicht um die Hüften des Mannes geschlossen ist. Und also das ist die erste Aussage, die ich geben möchte. Ich glaube, dass das der Herr uns sagen will und uns zurückruft in diese enge Beziehung. Dass wir an ihm angeschlossen sind, so eng, wie der Hüftschurz sich an die Hüften eines Mannes anschließt. Und das Ziel ist, das sagt ja Gott, zum Ruhm und zum Preis und zum Schmuck. Das ist das, was der Herr gerne möchte. Dazu will er uns machen, zu seinem Preis, zu seinem Ruhm, zu seinem Schmuck. Aber das sind wir nur, wenn wir an ihm angeschlossen sind. Das war Jeremia 13. Was Gott hier bemängelt bei dem Volk, das hatte ich mitgelesen, das war Hochmut und Stolz und die Tatsache, dass sie verstockte Herzen hatten und anderen Göttern nachgelaufen sind. Und das wollte der Herr gerne sichtbar machen und dokumentieren, indem er dem Prophet das beauftragt hat, diesen Schurz zu vergraben, damit er da verfault, um dann sichtbar zeigen zu können, so wird es dir gehen als Volk, wenn da Verstocktheit bleibt, wenn du anderen Göttern nachläufst und du ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst. Ich glaube, dass mit anderen Göttern und das Thema Götzendienst oder sich vor anderen Dingen niederwerfen, das rauscht zu schnell an uns vorbei und wir wissen zu schnell, nee, betrifft mich nicht. Ich habe weder zu Hause in Buddha stehen, noch in Baal und ich lese auch nicht im Koran, trifft für mich nicht zu. Ich möchte, dass wir alle darüber nachdenken und dass wir alle erlauben und den Heiligen Geist einladen, uns zu zeigen, wo wir anderen Göttern nachlaufen. Und der Jan hat es anklingen lassen, mein Gott ist das, wofür ich in meiner freien Zeit am meisten Zeit habe. Und an der Stelle möchte ich, dass wir wieder aufrichtig werden. Und an der Stelle sind wir auf Abwege gekommen, weil wir es vorgezogen haben, nicht mehr die Wahrheit miteinander zu reden. Und gegen dieses in verbindlichen Beziehungen miteinander sein, tobt ein geistlicher Krieg. Es werden Bücher geschrieben, es kommt eine Welle auf uns zu, auch mit Bibelversen verkleidet, dass es das nicht braucht oder dass das zu extrem ist. Und das ist sehr stark durchdrungen von Gedankengut, was nicht von Gott kommt. Jeder nach seiner Fassung und wir haben dann nur noch Gemeinschaften der Liebe. Und der Herr wird uns schon irgendwie richten und wird es schon irgendwie gerade bringen. Und da habe ich einige Schriftstellen mir angeschaut. Was sagt die Bibel über die Qualität unserer Beziehungen? Und wenn sie solche Dinge sagt, das ist die gute Nachricht heute Morgen, dann können wir davon ausgehen, dass es auch möglich ist. Der Herr stellt uns keine Standards in dem Wissen, dass wir da eh nie hinkommen. Der Herr ist nicht falsch oder sadistisch veranlagt. Gott hat keine krummen Gedanken. Und das gilt prinzipiell für alles, was der Herr uns gebietet oder was der Herr uns zeigt oder wo wir sehen können, das ist im Sinne von Gott. Wenn das so steht, ist es auch möglich. Das ist die gute Nachricht und ich möchte, dass wir das glauben. Eine Schriftstelle zum Beispiel, die was sagt über die Qualität unserer Gemeinschaft. Ich ermahne euch, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet, und nicht Spaltungen unter euch sein, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Das ist das totale Gegenteil von der Idee, wir sind ja alle verschieden und die großen zentralen Dinge, da können wir schon irgendwie. Es geht um Jesus, ja, Hauptsache um Jesus, also da hast du eine breite Basis. Aber was die Schriftstelle sagt, ist, dass Menschen, die eines Geistes sind, eine Meinung haben. Das steht 1. Korinther 1, Vers 10. Eine Meinung über Dinge. Eine Meinung. Das ist ein völlig anderes Evangelium als das, ja, da haben wir, hat jeder so seine eigene Sichtweise, weil wir haben verschiedene Prägungen, verschiedene Hintergründe, leben in verschiedenen Lebenssituationen und das ist eben bunt. Es sind halt verschiedene Menschen. Und davon sind wir im Moment entfernt. Eine Meinung zu haben über Dinge. Aber das ist das, was Paulus hier schreibt. Einmütig reden, das heißt, wenn man nicht einmütig redet, erzeugt es Spaltungen. In demselben Sinn, in derselben Meinung, völlig oder vollkommen zusammengefügt. Das ist das, was die erste Gemeinde hatte. Das meint diese Passage Apostelgeschichte 2, dass sie einmütig zusammen waren, dass sie große Gunst hatten beim Volk, dass sie mit großer Freude und Schlichtheit des Herzens die Speise nahmen und so weiter. Das hatte die erste Gemeinde. Und das hat der Herr für uns. Das ist das, was Gott für uns hat. Also nicht nur, wir können grundsätzliche, fundamentale Aussagen der Schrift unterschreiben, aber logischerweise haben wir dann über die Details so unsere eigene Meinung und die unterscheidet sich halt, weil wir verschieden sind. Das ist Humanistenmüll. Das hat nichts mit geisterfüllten Christsein zu tun. Das kitzelt alles unser Ego, unser Selbstverwirklichungstrip. Ich. Ich habe hier meine Meinung. Wer bist du? Das ist alles der Geist der Welt, der Teufel. Geist Gottes ist das, was wir hier gelesen haben. Wir sind in eine neue Schöpfung in Christus und das bedeutet, wir haben eine neue Gesinnung und dadurch denken wir dasselbe und dadurch haben wir eine Meinung. Eine Meinung. Das ist gewaltig. Und wenn das geschieht in einer lebendigen Gemeinschaft, dann ist da großer Frieden. Ich möchte euch da gerne noch mehr Schriftstellen zeigen, weil es soll nicht so aussehen, als ob ich auf einen einzigen Vers irgendein Gebilde aufbauen will, damit wir sehen, das ist biblische Wahrheit. Römer 12, Abvers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse und haltet fest am Guten. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das Böse verherrlicht wird, beworben wird und sämtliche verwerflichen Charakter- und Wesenszüge als edel und anstrebenswert dargestellt werden. Also in dem, was wir verabscheuen und in dem, wonach wir trachten, müssen wir 100% entgegengesetzt von ungläubigen Menschen denken. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumisch, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht, freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Und jetzt kommt's, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Da kommt nochmal, seid gleichgesinnt gegeneinander. Weitere Schriftstelle, 2. Korinther 13. Vers 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Seid eines Sinnes. Ich will gleich noch ein bisschen näher erklären, was das meint. Noch eine weitere Schriftstelle, die uns da geläufig ist, ist aus Philipper 2, Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Gesinnung oder Sinn meint unsere tiefsten Beweggründe, unsere Gedankengebäude und das, was hinter den Gedankengebäuden in uns ist. Das meint das Wort Gesinnung. Das hat was zu tun mit unserer Haltung, mit unserer Einstellung. Greg Violi legt das ultimativ offen in dem Buch Die heilige Schönheit des Königs. Da kannst du tiefe Erkenntnis darüber lesen, dass es dem Herrn ankommt bei uns auf die Gründe, warum wir Dinge so denken, wie wir sie denken. Das ist das, worauf es den Herrn ankommt. Wir kennen die Schriftstellen, dass der Herr auf das Herz sieht, auf das Verborgene und nicht auf das Sichtbare. Und wir sind aufgefordert, anhand von diesen 5 Schriftstellen in derselben Gesinnung zu sein wie Christus. Und wenn wir da sind, sind wir in derselben Gesinnung untereinander. Dann haben wir untereinander einen Sinn und dann haben wir eine Meinung. Diese Qualität ist vorgesehen für die Gemeinde. Nichts Geringeres als das ist möglich. Dafür ist Jesus gestorben. Das hat er uns erworben mit seinem Sieg. Und dort möchte er uns haben. Und ich glaube, dass Jesus massiv darunter leidet, dass weltweit gesehen sein Leib so weit weg davon ist. Dass es so viel Spaltungen und Streit unter den Kindern Gottes gibt. Also das ist möglich, ihr Lieben. Dort können wir hinkommen, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, in uns zu wirken und wenn wir dem Wort gehorsam sind. Das ist nicht was total Extremes, nicht was furchtbar Schweres. Das ist nicht das, was uns die Schweißperlen auf die Stirn bringt. Das ist die Qualität, die der Herr erworben hat für uns. Diese Qualität von Gemeinschaft. Eine andere Passage von Paulus: Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Der Teufel versucht mit List unseren Sinn abzuwenden von der lauteren oder von der aufrichtigen, von der klaren Haltung Christus gegenüber. Und diese klare und hingegebene Beziehung zu verderben, das ist das, was der Teufel versucht. Und hier ist wieder die Rede von unserem Sinn. Die tiefsten Beweggründe in unseren Herzen erzeugen unsere Gedanken. Und unsere Gedanken erzeugen unsere Worte und unsere Worte bringen Dinge hervor. Und deshalb legt das Neue Testament da so viel Wert drauf. Und es kann in diese Qualität kommen, dass wir eine Meinung sind über Dinge. Eigentlich logisch, weil wir folgen einem demselben Jesus. Wir haben alle einen demselben Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird uns nicht verschiedene Gedanken oder Meinungen über Dinge geben. Es ist eigentlich total logisch. Wenn wir alle demselben Gott dienen, können wir unmöglich verschiedene Meinungen haben. Das ist total logisch. Worauf es mir ankommt, ist, dass wir das nicht als etwas sehen, wo wir innerlich sofort abschalten, sofort in die Denkbahn gehen, meine Erfahrung sagt das totale Gegenteil, wer weiß, wann das mal geht, wer weiß, mit welchen Leuten das möglich ist. Da fällt mir sofort ein, wo es geraucht hat, wo mich Leute beleidigt haben und wo ich Ansagen gekriegt habe, wo mir es fast die Ohren weggehauen hat. Ja, kann ich schon unterschreiben, ja, das steht in meiner Bibel auch, aber nö. Lasst uns nicht mehr in solchen Kategorien denken. Wenn die Bibel uns das zeigt, ist es möglich und das soll uns motivieren zu sagen, da will ich hin. Solche herrlichen Beziehungen. Also ich habe nochmal nachgeschaut, auch bei so Übersetzungen, was diese urtextlichen Wörter meinen. Also es ist der Zustand unseres Denkens, unserer Gedankenmuster, die Beweggründe in unseren Herzen. Dann möchte ich auch an der Stelle im Hebräerbrief eingehen, Hebräer 10, der Vers 16. Wir kommen dahin, indem wir von ganzem Herzen diese Tatsache bejahen, dass es der Standard ist, den Gott hat für sein Volk, dass der Herr möchte, dass wir als Gemeinde so leben. Und der Start, dahin zu kommen, ist, das ausdrücklich zu bejahen. Und Hebräer 10, Vers 16 zeigt uns dann, dass Gott dann derjenige ist, der das in uns hervorbringt. Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde in jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen schreiben und sie auch in ihren Sinn geben. Das ist die gute Nachricht. Wir brauchen gar nicht erst einen langen Anlauf zu nehmen. Jetzt will ich nur noch lieb sein. Ich versuche es jetzt nochmal. Letzter Versuch, wenn es dann wieder in die Hosen geht, dann hake ich das Ding ab. Wir müssen ausdrücklich bejahen, das ist der Standard, den der Herr für sein Volk hat. Damit ist es möglich, in solchen Beziehungen zu leben. Damit vergebe ich auch Dinge, die mir jahrelang schon anhängen. Mir wurden Dinge gesagt, die waren hart, die waren ungerecht. Oder ich wurde herablassend oder geringschätzig behandelt. Ich vergebe das, es geht neu los. Ich bejahe diese Tatsache und dann ist der Weg frei, dass der Heilige Geist in unsere Herzen Dinge hineinbringt und in unseren Sinn. Ohne dass wir das bejahen und dass wir das uns jetzt als Agenda schreiben, das ist, was ich will, das soll geschehen, das soll auch durch mich hervorkommen, wird der Heilige Geist nicht in Aktion treten können. Aber wenn wir das wollen, dann haben wir hier diese Zusage aus dem Wort Gottes, dass er seine Gesetze in unsere Herzen gibt und sie in unseren Sinn schreibt. Das ist der Unterschied, dass der neue Bund eben von wesentlich höherer Qualität ist als der alte, weil da wurden die Gesetze auf Steintafeln gemeißelt. Aber wir haben jetzt keine steinernen Herzen mehr, sondern fleischerne Herzen und deshalb schreibt der Herr jetzt sein Gesetz in unser Herz. Also, dass du das Richtige willst, will der Herr in dir hervorbringen. Und das in allen Bereichen. Und da wollen wir uns neu auf diesen Weg begeben. Ja, unsere Beziehungen sind von enormer Bedeutung. Ich möchte das klarstellen. Mir ist es wichtig, dass das auch hier als Wahrheit ausgeht, dass auch die unsichtbare Welt diese Wahrheit hört. Natürlich sollen auch wir das hören. Verbindliche, aufrichtige Beziehungen, Beziehungen in der Wahrheit, eingebunden zu sein in verbindliche Beziehungen, ist keine Option, ist nicht, na gut, wir nehmen noch den Zierstreifen mit. Oder, ja, das Auto hat nur einfaches CD-Radio, ich hätte doch gern den CD-Wechsler. Sondern in verbindlichen Beziehungen leben, das ist Kernaussage über neutestamentliche Gemeinde. Und das ist mir wichtig, dass das Neue als Wahrheit von hier ausgeht und auch irgendwie auf Wahrheit auf uns herunterregnet. Andere Schriftstelle, wo es um unsere Gesinnung geht, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Dieser Vers fasst es zusammen. Wir müssen also Acht geben auf unsere Gesinnung. Wir müssen das kontinuierlich bejahen, dass der Heilige Geist seine Gebote in unser Herz schreibt. Das meint, das hofft völlig auf die Gnade. Die Lenden unserer Gesinnung, das heißt, die Seiten unseres Denkens, weil der Teufel kommt immer von der Seite. Seine Vorschläge kommen immer von der Seite. Deshalb sollen unser Denken umgürtet sein, unser Denken beschützt sein. Dieses Volkslied, die Gedanken sind frei, ist eine Lüge, unsere Gedanken sind nicht frei. Wir sind nicht frei zu denken, was wir wollen. Der Teufel veranlasst uns, falsche Dinge zu denken und daraus entstehen immer falsche Taten und daraus kommt die ganze Zerstörung. Die Lenden unserer Gesinnung zu umgürten, das bedeutet, unsere Gedanken bei dem zu halten, was im Wort steht, unsere Gedanken zu schützen. Deshalb gibt es auch den Helm des Heils. Dass der Helm unser Gehirn schützt vor Unheil. Hatte schon mehrmals dieses Buch von Arthur Katz empfohlen auf der Grundlage der Apostel. Ich will es heute wieder empfehlen. Und ich möchte euch auch eine Leseprobe geben, weil ich habe noch nirgendwo anders es so gut in Worte gefasst gefunden wie hier. Welche Bedeutung, welcher Stellenwert es hat, dass wir in verbindlichen Beziehungen eingebunden sind und darin leben miteinander. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich deutlich ist, welcher geistlicher Krieg um diese Tatsache tobt, dass der Teufel gerne Menschen isoliert und das Individualistische sehr als das Edle hinstellt, dass jeder seinen eigenen Weg und erstmal sich selbst im Blick hat und dass jede Art von Verbindlichkeit als eine Art Einschränkung gesehen wird, als eine Art Beschneidung, als eine Art Hindernis, dass ich eigentlich in das komme und das erreiche, was ich will. Das ist der Geist der Welt. Das ist frontal entgegengesetzt von dem, was der Geist Gottes gerne möchte. Und ich möchte euch ein paar Sachen lesen, was Arthur Katz über das Thema Gemeinschaft schreibt. Das ist wirklich ultimativ. Um den Zusammenhang zu bekommen, es geht vorher um das Thema Sünde und wie wir Sünde überwinden können. Und ich steige da mal mittendrin ein. Damit soll nicht gesagt sein, dass wir irgendwie von der persönlichen Verantwortung für unsere Sünden entbunden sind. Aber wir müssen erkennen, dass unsere persönlichen Sünden etwas mit der Macht der Sünde zu tun haben. Er bezieht sich da auf eine Korintherstelle, wo die Sünde nur Einzahl genannt wird. Und das meint diese geistliche Kraft, die Menschen zwingt zu sündigen. Da nun die Macht der Sünde am Kreuz besiegt wurde, müssen wir nicht länger unter dieser Macht leben und ihr die Glieder unseres Leibes für ihre Zwecke zur Verfügung stellen. Es geht also nicht nur um Vergebung der Schuld, sondern um ein ganz neues Leben, das uns gegeben wird, ein neues Lebensprinzip, das auf Auferstehung aus den Toten beruht. Doch kann sich jemand von uns, ganz auf sich allein gestellt, von diesem Einfluss der Sünde befreien? Ich habe muss ich hier verlesen, er schreibt, doch kann sich niemand von uns, ganz auf sich allein gestellt, von diesem Einfluss der Sünde befreien. Das ist wahr. Niemand von uns kann sich auf sich allein gestellt dem Einfluss dieser Macht der Sünde entziehen. Das ist biblische Tatsache. Niemand kann das. Deshalb wirkt der Teufel und arbeitet dafür, dass dieses individualistische Denken aus der Welt in die Gemeinde einzieht und dass Leute heute klar sagen, geh mir weg mit Geschwistern, geh mir weg mit Christen, ich habe da so viel Furchtbares erlebt, nur noch ich und der Herr alleine geht mir's wunderbar. Das sind Ideen aus der Hölle und der Teufel tut das, weil er so Menschen zerstören kann, verführen kann, auf falsche Wege bringt. Niemand von uns kann ganz auf sich allein gestellt sich von dem Einfluss der Sünde befreien. Dazu gibt es in jedem von uns zu viele Punkte, an denen die Sünde ansetzen kann. Um zu überwinden, brauchen wir die Gebete, die Unterstützung und die Ermutigung derer, mit denen wir durch den Heiligen Geist verbunden sind. Wenn wir die Weisheit Gottes in unserem Leben demonstrieren wollen, brauchen wir die Ermutigung und Korrektur durch Menschen, die mit uns eines Sinnes und eines Herzens sind. Und ich kann nicht erkennen, wie uns das ohne die Einbindung in eine verbindliche Gemeinschaft gelingen könnte. Dazu ist die Loslösung von dieser Welt zu schmerzlich. Und die Mächte, die uns von einem Leben im Geist zurückhalten wollen, sind zu stark und gegenwärtig. Nur durch die Hilfe, die Ermutigung, die Gebete, die Weisheit und den Rat der anderen. Und in der Atmosphäre, die wir zusammen als eine Gemeinschaft von Menschen, die mit Gott leben, erzeugen, können wir diesen Lebensstil realisieren und uns einen Zustand der Freiheit bewahren, bei dem wir von den Mächten der Welt nicht mehr in ihren Bann gezogen werden. Als ich das erste Mal las, wurde mir dieser Zusammenhang sonnenklar, dass im Leib Christi so viele schlimme Dinge geschehen, dass in den Gemeinden die Scheidungsrate so hoch ist wie in der Welt, dass in Gemeinden schlimmste, fürchterlichste, schreckliche Dinge geschehen können. Der Grund ist, weil man nicht in verbindlichen Beziehungen miteinander lebt. Weil das ist das Instrument Gottes, um uns zu leiten, um uns zu bewahren, um uns zu schützen vor Verführung. Jetzt schreibt der Arthur Katz weiter, ich glaube nicht, dass wir als Volk Gottes eine andere Wahl haben, als in verbindlicher Gemeinschaft miteinander zu leben. Und daher sollten wir das gemeinsame Leben als die logische Konsequenz unseres Glaubens begreifen. Das ist exzellenten Worte gefasst. Das gemeinsame Leben in verbindlicher Gemeinschaft miteinander ist die logische Konsequenz unseres Glaubens. Intensive, verbindliche Gemeinschaft oder sogar das Leben in einer räumlichen Lebensgemeinschaft ist etwas, das Gott uns als Hilfe darreicht, um jenen Mächten zu widerstehen und sie zu überwinden. Söhne und Töchter Gottes sind Menschen, welche die Welt, das Fleisch und den Teufel und damit die enorme Macht, die von diesem zunehmenden Maße ausgeht, überwinden. Wir werden in der Schrift aufgefordert, ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt. Jeden Tag, heute. Morgen ist zu spät, geschweige denn nächsten Sonntag. Wenn wir uns nicht täglich einander zuwenden und eine Atmosphäre der Ermutigung, der Korrektur und Zurechtbringung des Gebets und der gegenseitigen Unterstützung schaffen, dann werden wir von den Versuchungen dieser Welt fortgezogen werden. Dann kann der Sauerteig der Sünde in unser Leben eindringen und wir sind in großer Gefahr, wiederum von der Welt vereinnahmt zu werden. Das ist exakt das, was geschieht. Wenn Menschen sich aus solchen Beziehungen herauslösen, kommt eine Wiedervereinnahmung der Welt. Das ist absolute Wahrheit, was der Mann hier schreibt. Wer das gerne nachlesen will, das war Seite 176. Aber bitte kauft das ganze Buch, nicht, dass er nur die Seite da mitnimmt. Ne? Er findet auf jeder Seite solche Schätze. Ich hatte angenommen, dass diese Tatsachen uns allen total klar sind, aber in den letzten Wochen musste ich feststellen, dass uns diese Tatsachen abhanden gekommen sind. Und deshalb müssen wir darüber Lehre hören und muss diese Wahrheit wieder in uns hinein dringen. Ich habe noch ein anderes Ding auf dem Herzen. Das beschäftigt mich auch schon länger. Voriges Jahr im Sommer hat mich das schon mal massiv beschäftigt. Da war ich mir dann nicht sicher, ob das so dran ist. Aber jetzt beschäftigt mich das wieder und ich will das so vorsichtig wie möglich auch ausdrücken. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist es gerne so möchte. Also es waren eine Menge Schriftstellen, die uns davor warnen, anderen Göttern nachzulaufen. Ich hatte mehrmals schon betont, wir wollen diese Schriftstellen nicht so schnell in uns vorbeigehen lassen. Ja, das betrifft die Buddhisten, die Hindus und das sind irgendwelche Leute, die irgendwelche Götzen halt haben. Wir haben ja Jesus. Lasst uns mal nicht so schnell das Wort Götzendienst zur Seite schieben, was unser Leben betrifft. Noch eine Schriftstelle dazu, dann soll das auch genügen, aber die Schrift ist voll davon. Da sagt Paulus, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Flieht dem Götzendienst. Das ist 1. Korinther 10, 14. Oder vielleicht noch eine Schriftstelle aus dem Galater. Ich möchte, dass das deutlich ist. Es geht hier um das geschriebene Wort Gottes. Es geht hier nicht um die Meinung von Axel Weber oder von Jan Franke oder Matthias Löw. Es geht um das, was das Wort sagt. Noch eine Passage aus Galater 5, Abvers 20. Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornesausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage und so weiter. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also allgemein, lasst uns aufrichtig werden zu uns selbst. Ich habe Gespräche gehabt in den letzten 2-3 Wochen, wo ich feststellen konnte, wir haben uns unsere Argumente zusammengefügt, die verkehrtes Leben und die Sünde rechtfertigen, die Götzendienst begründen können. Und ich habe in Gesprächen feststellen können, dass wir das zum Teil selber glauben. Und dass wir da in einer Lüge leben, ohne das Wort zu nehmen. Also das ist allgemein, Götzendienst ist, glaube ich, für uns ein Thema. Und das muss nicht immer so aussehen, dass wir zu Hause in der Ecke einen Buddha stehen haben und vor dem hinknien. Was ich sagte, was mich schon letzten Sommer mal massiv bewegt hat, ist das Thema Idealgewicht, Abnehmen, Diät, Beauty, Schönheit. Ich möchte mich vorsichtig ausdrücken, aber unsere Sinne müssen geschärft sein. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken, wessen Geisteskinder die Leute sind, die uns das Optimalmaß und das Optimalgewicht diktieren. Denkt darüber nach, sind das geistgeleitete, geisterfüllte Christen? Was sind es für Menschen, die in nahezu jeder Zeitschrift wieder neue Diäten bringen, die uns immer wieder vor Augen halten, wo wir zu viel Kilos haben, wo unsere Hüften zu breit sind, über die Oberschenkel und. Ich möchte, dass wir erkennen, welcher Geist hinter diesem Schönheitsideal, was in unserer westlichen reichen Gesellschaft als das Richtige gilt, ich möchte, dass wir nachdenken, wo das herkommt. Und die Linie in dem Bereich, wie schwer darf ich sein, wie viel darf ich wiegen? Und die Maßstäbe, wo mal jemand errechnet hat, nach meiner Größe und meinem Alter, wie viel ich da wiegen darf, waren das geisterfüllte Christen, die diese Maßstäbe aus dem Wort Gottes geholt haben. Wenn nicht, welcher Geist ist dahinter? Und ich möchte, dass er darüber nachdenkt. Ich glaube, dass das besonders für die Frauen unter uns ein Thema ist. Ich will nicht sagen, ihr seid alle Götzendiener, aber wir leben in einer Gesellschaft, wo ich es fast greifen kann in der Luft. Und zwar in jedem Bekleidungsladen, den man betritt. Dass du das Gefühl hast, deine Maße sind verkehrt. Ich selber war richtig wach gemacht, als ich ein Kleidungsstück aus dem Schrank holte, was ich schon sehr lange besitze. Ich habe mir mal einen Jäger gekauft, ich glaube, das war 91 oder 92, die habe ich immer noch. Und in dieser Jacke stand die Größe 46. Und die ist mir sehr reichlich. Da kann ich noch einen ganz dicken Pullover drunter ziehen, da habe ich immer noch Luft. Wenn ich heute in ein Geschäft gehe und mir eine 46 anziehe, hat die Jacke im Rücken einen Briefschlitz. Das heißt, die würde ich gar nicht, da würde ich ungefähr so dastehen. Das hört sich jetzt lustig an, ihr Lieben, dahinter ist ein Geist. Dahinter ist eine finstere Macht, die Menschen zerstört. Und ich frage dich heute, inwieweit bist du dort schon über die Linie? Wenn du keine Mahlzeit mehr zu dir nehmen kannst, ohne daran zu denken, ob das jetzt irgendwo an deinen Hüften auftaucht, dann bist du gebunden. Nun gibt es die Argumentation, das sind ja alles wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist ja alles erwiesen. Cholesterinspiegel, der Body Mass Index, der Wert, das Gewicht. Beim drüber nachdenken ist mir was in den Sinn gekommen, das habe ich heute früh noch recherchiert. Das Internet ist da wirklich enorm hilfreich. Da gibt es einfach alles an Informationen. Ich möchte euch eine wissenschaftliche Erkenntnis aus dem Jahr 1830 vorlesen, von Fachleuten veröffentlicht und wissenschaftlich belegt. Wer nicht gerade Geschichte-Leistungskurs macht, denke ich, weiß das nicht so aus dem Kopf. Das Jahr 1830 war sehr bahnbrechend, weil da die allererste Eisenbahnlinie gebaut wurde zwischen Nürnberg und Fürth. Und man zum ersten Mal, weil die Deutschen dann auch die Dampfmaschine hatten, ein Eisenbahnzug rollte. Und jetzt lese ich euch mal ein Gutachten des Bayerischen Obermedizinalkollegiums vor, anlässlich der Frage über die erste deutsche Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth. Wissenschaftliche Tatsache, wissenschaftlich belegt. Die schnelle Bewegung muss bei den Reisenden unfehlbar eine Gehirnkrankheit, eine besondere Art des Delirium furosium erzeugen. Wollen aber dennoch Reisende dieser grässlichen Gefahr trotzen, so muss der Staat wenigstens die Zuschauer schützen, denn sonst verfallen diese beim Anblick des schnell dahinfahrenden Dampfwagens genau derselben Gehirnkrankheit. Es ist daher notwendig, die Bahnstrecke auf beiden Seiten mit einem hohen, dichten Bretterzaun einzulassen. Die Eisenbahn fuhr 24 km/h. Das ist vom Obermedizinalkollegium in Bayern herausgegeben worden. Ich habe noch eine andere Website gefunden. 1825 ging zwischen Stockton und Darlington in England der erste mit Dampf getriebene Zug auf die Reise. Die Dampfrosser mit qualmenden Schloten begeisterten die Menschen in Europa und USA. Im Dezember 1835 brauste mit fast unvorstellbaren 24 Kilometern pro Stunde die erste Bahn in Deutschland von Nürnberg nach Fürth. Gut 10 Jahre später schon wurde die Bahn als das mächtigste Verkehrsmittel der Herzogtümer bezeichnet. Herzogtümer. Zerstreut waren die Bedenken der Ärzte, die unerhörten Geschwindigkeiten machen die Menschen krank und führten sogar zu einem Delirium furiosum. Diese lustige Geschichte wollte ich einfügen, um uns den Stellenwert wissenschaftlicher Erkenntnisse deutlich zu machen. Die Wissenschaft beweist uns ja auch, dass es eine Evolution gab. Und vor kurzem war das sogar in den Nachrichten, dass man den Urknall jetzt nachgestellt hat. Und das ist der Beweis, es gab eine Evolution. Absolut wissenschaftlich belegt. Das zum Thema wissenschaftlich belegt. Und das sehen wir jetzt mal, schieben das übereinander. Der Hintergrund, wie viel wissenschaftliche Erkenntnisse wert sind. Und das schieben wir jetzt mal übereinander mit dem, was als wissenschaftlich und als ärztliche Erkenntnis heute gilt, wie schwer oder dick jemand sein darf. Selbstverständlich, das sehen wir auch im Wort Gottes, sollen wir mit unserem Körper verantwortungsbewusst umgehen, weil er uns nicht mehr gehört, weil er dem Herrn gehört. Deshalb gibt es Dinge, die wir mit unserem Körper nicht mehr tun. Zum Beispiel Rauchen zerstört unseren Körper und da er uns nicht gehört, tun wir das nicht. Und wir werden sicherlich nicht Unmengen von Essen in uns hineinstopfen oder von Fett, wo wir dann extrem dick werden oder gesundheitliche Schwierigkeiten da in unser Leben kommen. Das sollen wir nicht tun. Aber was ich erkenne, dass auf der gesamten Schiene von Abnehmen und dünner sein, der Geist wirkt dieser Welt, dass wir unter diesen Einfluss kommen, dem Ideal zu entsprechen, was Menschen als Ideal hinstellen, die nicht vom Heiligen Geist geleitet sind. Und Jesus hat es sehr klar gesagt, dass uns nichts verunreinigt, was in unseren Körper hineingeht, sondern nur das, was aus unserem Mund herauskommt, macht uns unrein. Und so glaube ich, dass wir mit normalem Appetit alles zu uns nehmen können, was da möglich ist. Und wenn das alles in den Maßen bleibt, wie die Bibel sagt, dann ist das auch alles gesund. Ich sehe eine massive, mächtige Religion in diesem ganzen Bereich abnehmen, schlank sein müssen, nur noch das und das essen, nur noch so und so viel Kalorien. Wenn dir schon aus dem Gedächtnis sämtliche Kalorienzahlen einfallen von allen Sachen, die in deinem Kühlschrank liegen, dann hast du zu viel Zeit mit solchen Dingen verbracht und du bist nahe oder schon über die Linie, dass das zum Götzendienst wird. Ich möchte das so offen mit einfügen. Wir haben Menschen unter uns, die mit Mühe und Not diesen krankhaften und zerstörerischen Drang, dünn sein zu müssen, gerade dabei sind zu entfliehen. Und deshalb möchte ich da eine ernsthafte Warnung aussprechen heute. Welchen Stellenwert hat in deinem Leben das Thema dünn sein müssen, bestimmte Maße zu erreichen, bestimmte Konfektionsgrößen zu erreichen? Du kannst sicher sein, die Frauenkonfektionsgröße 38 oder 36 dieses Jahr gekauft. Wenn du dieselbe Größe nächstes Jahr kaufst, wird dieses Kleidungsstück kleiner sein, damit du das Gefühl hast, du bist zu dick. Und dahinter ist eine dämonische Kraft. Meine Jacke ist enorm reichlich Größe 46. In so eine Jacke käme ich heute gar nicht mehr rein. Aber ich bin seit 92 nicht, wer weiß, wie dick geworden. Die gesamten Modemarken, die vor allem junge Leute ansprechen, sind alle gesteuert von einem finsteren Geist, der da immer das Gefühl gibt, ach du liebe Zeit, jetzt komme ich schon nicht mal mehr in die Hose rein. Das Problem ist, sie ist kleiner als letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob jemand von uns so lange Kleidungsstücke hat wie ich. Wenn du eine richtig steinalte Bluse hast, hol mal raus und guck mal in die Größe und guck mal rein, wie groß die ist. Und dann weißt du, so eine Größe passt mir heute nicht mehr, aber nicht, weil du dicker geworden bist, sondern weil die Größen kleiner werden. Ich habe immer lustig gesagt, den Leuten, die in China genähten Sachen, die sind eben ein bisschen kleiner, die haben alle kürzere Zollstücke. Deshalb ist das alles so schmal. Gesundheit und Schönsein sind mächtige Götzen in unserer Gesellschaft. Mächtige Götzen. Ich glaube, dass 98% der unerlösten Menschen diesen Götzen dienen. Gesundheit und Schönheit. Hauptsache gesund. Nach der Schrift ist das nicht die Hauptsache. Jesus sagt, es ist besser, du gehst als Krüppel ins Reich Gottes ein, als als Gesunder in der Hölle. Natürlich sollen wir gesund sein. Der Herr will uns heilen. Wir kennen all die Schriftstellen. Aber Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Das ist einfach nicht wahr. Eine ganze Industrie lebt davon. Und ich weiß nicht, vor kurzem saß ich mal beim Arzt und da sah ich so diese Zeitungen, die da so liegen. Ich habe keine Zeitung gefunden, in der nicht wenigstens eine Diät war. Lasst uns bitte achten, dass wir diese Dinge, die wirklich aus der Hölle kommen, was der Geist dieser Welt ist, dass das nicht in unserer Gemeinde Raum bekommt. Ich bitte euch, darüber nachzudenken. Und ihr lieben Männer, wenn ihr euren Frauen jeden Tag sagt, dass es schön ist, dann wird es, glaube ich, auch dazu helfen. Überlegt wissenschaftliche Erkenntnis, und das ist aber so, denkt dran, 1830 war es erwiesen, dass 24 km/h eine gefährliche Hirnkrankheit hervorruft. Die Schriftstelle zu diesem speziellen Thema Diäten, Beauty, Gesundheit, Ernährung, wo diese Linie so unmerkbar überschritten wird von gesund ernähren zu Götzendienst. Die Schriftstelle dazu ist Römer 12, Vers 2, Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lasst uns in diesen Bereichen achten, dass sich da nicht der Heilige Geist zurückziehen muss, dass wir da nicht den Heiligen Geist betrüben. Lasst uns darauf achten, dass das Thema keine Religion wird für uns. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Da sind wir wieder bei unserer Gesinnung, bei unserem Denken. Hört sich jetzt alles vielleicht lustig an, aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass viele, viele Leute hier unter uns bei dem Thema: Bin ich zufrieden, so wie ich bin? Bin ich glücklich, so wie ich aussehe? Oder renne ich da einem Wunsch hinterher? Das ist ein ernstes Thema. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Viele von uns, glaube ich, stellen das fest. Ich hatte auch gestern erst ein Gespräch mit jemand von uns, dass auf manchen Arbeitsstellen das sehr, sehr bösartig geworden ist, dass es gegenseitig gemobbt wird, dass Lieblosigkeit überhand nimmt, dass totaler Druck ist, dass die permanente Drohung, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, die Ansagen, die Arbeit, die ihr 4 macht, machen in Zukunft nur noch 3 und da könnte ich dann einig werden, wer der eine ist, daher geht. Diese Dinge nehmen enorm zu. Auf Arbeit wird es richtig auweh. Man lebt mitten unter Lieblosigkeit und kalten Herzen und Rücksichtslosigkeit und Druck wird erzeugt und es ist bewusst gesteuert. Ich stelle das fest, was Behörden betrifft, dass dort ständig die Menschen wechseln, damit keine Beziehung zustande kommt, damit man nicht mal jemanden schon mal gesehen hat. Immer wieder werden Leute auf andere Posten gesetzt, damit all das Gute, was in Beziehungen entstehen kann, nicht entsteht. Und ich glaube, das ist bewusst gesteuert. Ich habe das bewusst wahrgenommen. Ab dem Moment, wo Schröder Bundeskanzler wurde, hat sich in unserem gesamten Vorgehen unserer Behörden massiv was geändert. Das ist der Geist der Welt. Das ist zerstörerische Kraft aus der Hölle, die da wirkt. Deshalb lasst uns eine Gemeinschaft haben, wo der Heilige Geist regiert. Und deshalb dürfen wir nicht gleichförmig sein dieser Welt. Deshalb lasst uns da nicht mitmachen in diesem Schönheits- oder Schlankheitswahn. Also ich will es ganz klar zum Ausdruck bringen. Wenn der Weg früh zur Waage und die Zahl, die du darauf liest, deinen Gemütszustand maßgeblich beeinflusst, dann bist du gebunden. Ich sage nicht, dass man sich nie wiegen darf. Und wenn jemand sagt, irgendwie würde ich ein paar Kilo gerne loswerden, okay. Ist vor der Grillsaison so eine Sache? Ich würde eher im Herbst das angehen, obwohl da kommt Weihnachten, ist wieder schwierig. Ja, und wenn wir da treuer sind mit dem Gang zur Waage als der Blick in die Schrift am Morgen, dann haben wir schon ein Problem. Deshalb lass uns mal das Wort Götzen dienen nicht so schnell zur Seite schieben. Das war's, was ich heute bringen wollte. Vielleicht noch diese eine Schriftstelle. 2. Petrus. Ich hatte vorhin diese Warnung ausgesprochen. Wir haben Leute unter uns, die diesem Todesgeist, der hinter der Magersucht steht, gerade entrinnen. Und auf diesem Hintergrund schlank sein müssen und Menschen, die darin fast gestorben wären, möchte ich, dass wir mal diesen Vers anschauen, 2. Petrus 2, Vers 18. Denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifung diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Das ist eine kräftige Sprache, die der Petrus hier hat. Deshalb lasst uns darauf Acht geben, dass wir uns nicht in einer Weise verhalten, dass Leute, die kaum den verkehrten Dingen entflohen sind, da wieder beeinflusst werden oder wieder zurückfallen. Denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Gebärden durch Ausschweifung diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Ja, die Bibel ist voll davon, dass Gott das an seinem Volk immer bemängelt hat, und Gott bezeichnete dieses Abweichen immer auch als Hurerei, als im Bilde gesprochen einer anderen Frau anhängen, nicht mehr Gott anhängen, geistliche Hurerei. Und das war mir wichtig, dass wir in dem Prozess, in den der Herr uns gezogen hat, weiterkommen. Ich habe von vielen von euch ein Feedback bekommen, ja, wir haben da Sachen gehabt, die wir jetzt nicht mehr so haben, oder da waren Sachen schon mal besser, oder wir wollen da wieder hin. Das soll wieder so werden, das soll wieder gut werden. Es ist mir deutlich, wir hatten Jubsabende, die weniger baulich waren, wo sich die Sinnfrage stellt, warum soll ich da hin? Warum soll ich da nach der Arbeit mich noch hinschleppen, wenn da kein Heiliger Geist mehr ist? Das ist mir alles soweit bekannt. Und wenn wir schon, denke ich, auf einer breiten Basis diese Sehnsucht haben, dass da wieder mehr der Herr unter uns sein kann, dass sich der Herr wieder mehr bewegen kann, dass da stärker wieder seine Kraft unter uns ist, dass uns einfach nur das Zusammensein mit ihm so aufbaut und so ermutigt und so auch wieder ausrichtet, dann lasst uns jeder für sich selber in den Punkten, die uns bei uns selber auffallen, konkret werden. Wir haben einfach durch Götzendienst, durch schlechtes Unterstellen und Reden übereinander, haben wir dem Heiligen Geist betrübt. Und das ist der Grund, warum mancher Jubsabend irgendwie nur noch anstrengend oder hohl wurde. Und ich denke, keiner will irgendwie zurück in irgendwelche religiösen Dinge von früher. Deshalb nochmal die Ermahnung auch von mir, lasst uns damit umgehen, Dinge hören und dann auch tun. Jesus, das bete ich, dass du uns weiter voranbringst darin, wo wir abgewichen sind, dass wir dahin zurückfinden, wo du uns haben willst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, wo wir über uns selber in Lügen leben, wo wir durch Unaufrichtigkeit über längere Zeiträume selber gar nicht mehr die Wahrheit über uns selber sehen können. Ich bitte dich, Heiliger Geist, führ uns in die Wahrheit. Bring uns zurück, dass wir klar denken können, dass wir das Richtige sehen können. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns Gnade schenkst, umkehren zu können von verkehrten Dingen, dass wir Dinge aus unserem Leben rausschaffen, die dir den Platz streitig gemacht haben. Bitte, Heiliger Geist, geh weiter mit uns. Wir sehen das in deinem Wort, dass du das bewirken willst, dass wir diese Gemeinschaft haben in einer Gesinnung und in einer Meinung völlig zusammengefügt. Herr, das ist so wunderbar, dass das möglich ist. Und ich bitte dich darum, dass du uns das zurückgibst und noch viel, viel mehr, noch viel tiefer, noch viel besser. Bitte, Heiliger Geist, wirke weiter unter uns und beunruhige uns weiter, dass wir da nicht irgendwie wieder abhaken und weitermachen wie bisher. Komm, Heiliger Geist, dass in unserer Gesinnung sich Dinge verändern, die da nicht hingehören, die dich betrüben, die dein Wirken ausgrenzen, die dem Teufel Raum geben, die Dämonen Platz gemacht haben, uns zu beschwatzen und uns zu belügen. Wirke weiter, Heiliger Geist, darum bitte ich dich. Danke für deine Treue, Jesus. Danke, dass du unser Haupt bist, dass du uns regierst und regieren willst und dass du Acht gibst auf uns, Herr. Vertrauen darauf, dass du auf uns aufpasst. Amen.